Sie werden sich vielleicht wundern, dass ich als Orthopäde da spreche, oder Professor Metka hat schon die Einleitung gemacht. Wie ich damals begonnen habe, da war ich weit davon entfernt, Orthopäde zu sein. Das war für mich interessant, sozusagen wissenschaftlich zu arbeiten. Da bin ich zu der Gruppe von Professor Huber und Metka gekommen und wir haben damals begonnen mit den Gelenken. Ich habe dann eigentlich mich mehr auf die Osteoporose konzentriert und wir haben zuerst ein paar Arbeiten gemacht. Leider ist das nicht verfolgt worden. Das Thema der Osteoarthrose oder der Arthrose ist, glaube ich, auch zu multifaktoriell und bedürfte sicher sozusagen einer Aufarbeitung, die aber eigentlich jetzt in den letzten Jahren nicht so geschehen ist. Das ist mein Conflict of Interest. Dieses Bild hat der Professor Metka schon mal gezeigt, das war eine unserer ersten Arbeiten, das war über die WHO-3, da bin ich auch zur Osteoporose gekommen. Das war damals eine ziemlich sensationelle Sache an der Klinik, weil das die erste Publikation dort über Infertility, Sterility war und hat großes Aufsehen erregt. Die Frage ist, also ich spreche halt heute mal über Osteoporose und es ist so, dass ich auch in der Zeit, das ist natürlich jetzt schon 25 Jahre oder noch mehr her, sich das Bild der Osteoporose deutlich verändert hat. Und dadurch, dass ich eben Orthopäde bin, werde ich versuchen, das von dieser Seite ein bisschen zu beleuchten. Es ist so, wenn man sich den Begriff Osteoporose anschaut, dann stellt sich immer die Frage, was ist die Erkrankung und was ist die Definition? Das hat sich einerseits auch geändert und wird sich vielleicht in Zukunft auch ändern. Möchte ich Ihnen etwas zeigen. Das zweite ist eben die Frage, was ist die Erkrankung? Ist das jetzt nur eine Verminderung der Knochendichte oder geht es letztendlich um die Konsequenzen davon oder daraus? Und das sind die Frakturen und die stehen sozusagen eigentlich im Vordergrund und eigentlich sozusagen machen sie auch die Bedeutung der Osteoporose aus. Die Osteoporose ist, das ist vorher schon einmal angesprochen worden, eigentlich ein weltweites Problem. Es sind sehr viele Menschen betroffen. In Österreich ist ungefähr, man rechnet so ein, ungefähr 10% der Bevölkerung sind von Osteoporose betroffen, wo es eigentlich keine richtigen so Querschnittsstudien gibt. Das sind mehr oder weniger nur so Annahmen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Frauen sind häufiger betroffen. Ich komme dann später nochmal darauf zurück. Im Alter zwischen 60 und 70 Jahren etwa ein Drittel der Frauen, im höheren Alter schon etwa zwei Drittel. Das weltweite Lebenszeitrisiko für osteoporotische Frakturen bei Frauen ist ungefähr 40%, bei Männern 15%. Das war so, wie ich begonnen habe, haben eigentlich nur Frauen Osteoporose gehabt. Damals hat niemand, oder die Männer, die eine Osteoporose gehabt haben, die waren eigentlich nur sozusagen als Alkoholiker abgestempelt. In Wirklichkeit ist es so, dass die Hauptursache für die Entwicklung der Osteoporose ist eigentlich eine genetische, die über 80% oder so Rolle spielt. Und man hat jetzt, je mehr sozusagen Patienten untersucht worden sind, auch herausgefunden, dass bei Männern auch natürlich Osteoporose auftritt. Und es ist etwa so, jede dritte Frau, jeder fünfte Mann ist von einer, über dem Alter von 50 Jahren, ist dann von einer osteoporotischen Fraktur betroffen. Und es treten weltweit etwa alle drei Sekunden tritt eine Fraktur auf. Das sind ungefähr 10 Millionen Frakturen weltweit. Und die haben dann auch schon eine ziemlich hohe Morbidität und auch hohe Mortalität. Etwa ein Viertel aller Patienten, die eine Hüftfraktur oder eine proximale Femurfraktur erleiden, sterben innerhalb eines Jahres. Und die Zahlen zeigen, dass die Problematik der Osteoporose weltweit extrem zunehmen wird. Wenn wir uns zum Beispiel Südamerika anschauen, beziehungsweise Südamerika, beziehungsweise asiatischen Länder, dort sind die Zunahmen wegen der Veralterung der Gesellschaft extrem und werden dort große auch soziologische und budgetäre Probleme nach sich ziehen. Wo man die Zahlen genauer weiß als bei der Osteoporose selbst, das sind die Zahlen bezüglich der Frakturen und das hat der Professor Egarter vorher schon erwähnt, in Österreich sind es ungefähr 16.000 Hüftfrakturen, also proximale Femurfrakturen pro Jahr. Und wir sind hier sozusagen an der Spitze, Österreich ist an vierter Stelle der europäischen Länder, wobei ich das hier eher erwähnen würde, Dänemark, Schweden, Tschechische Republik, Österreich und so weiter sind ganz vorne und auf der anderen Seite sind Länder wie Portugal, Zypern, Litauen. Einerseits spielt eine Rolle diese Nord-Süd-Verteilung, andererseits aber sicher auch die sozusagen Erfahrungen in der Statistik und ich bin mir nicht ganz sicher, ob in gewissen Ländern immer alle Hüftfrakturen so genau gezählt werden wie in den westlichen europäischen Staaten. Es verursacht auch Kosten und Krankenhausaufenthalte, durchschnittlich ungefähr 16 Tage in der Akutbehandlung, mit Rehabilitation 23 Tage. Und die Kosten sind enorm. Ich will jetzt nicht detailliert darauf eingehen. Eine Akutversorgung kostet ungefähr 8.000 Euro, bei einem Patienten mit Reha 11.000, aber summiert sich durch die große Zahl auf etwa 133 Millionen Euro pro Jahr nur an direkten Kosten. Im Gegensatz dazu sind die Ausgaben für Osteoporose-Therapien, Prophylaxe ungefähr 40 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, man könnte einiges sozusagen von der Behandlung Richtung Prävention shiften und sich trotzdem noch Geld sparen. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu diesem Bild, das ist sozusagen, was wir als Osteoporose kennen, nämlich auf der rechten Seite die Rarifizierung der trabekulären Struktur bei einer etwa 82-jährigen Patientin. Und die Definition beruht auf diesem Bild und sagt, dass es die Osteoporose eine generalisierte Skeletterkrankung ist, die durch eine niedere Knochenmasse charakterisiert ist, eine verschlechterte Mikroarchitektur, die zu einer Erhöhung der Fragilität des Knochens und damit zu einem höheren Frakturrisiko führt. Und alles, was wir hier hinter dem schwarzen Hintergrund sehen, bezeichnen wir als Knochenmasse oder Knochenmineraldichte. Die Diagnose wird gestellt heute, was der Metka hat früher ein Bild gezeigt von einer Single-Photon-Absorptiometrie am distalen Radius. Heutzutage verwenden wir diese Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometrie, wo wir die Lendenwirbelsäule bzw. das proximale Femur messen. Die Einteilung erfolgt dann aufgrund von sogenannten WHO-Kriterien, wo wir den T-Score nehmen. Wenn der T-Score größer als minus 1 ist, dann bezeichnen wir das als Normalbefund, und bei einem Befund von kleiner als minus 2,5 sprechen wir von einer Osteoporose. Die Knochenmineraldichte verhält sich im Leben so, dass sie in der Jugend zunimmt, einen gewissen Höhepunkt erreicht, die sogenannte Peak Bone Mass, und dann abnimmt kontinuierlich, altersentsprechend etwa 0,5 bis 1% pro Jahr. Aber Sie sehen hier, einerseits gibt es sozusagen eine frühe Menopause, Fast Loser, oder es gibt auch Patienten oder Menschen, die nicht so eine hohe Peak Bone Mass aufbauen. Jedenfalls führt das dazu, dass diese Menschen viel früher diesen Level von minus 2,5 erreichen und also sozusagen ein erhöhtes Frakturrisiko haben bei einem Alter von vielleicht schon 60 oder 65 Jahren im Vergleich zu Normalpatienten, die vielleicht ihre Frakturrisikoerhöhung erst in einem Alter von etwa vielleicht 100 Jahren oder 120 Jahren erreichen würden. Also man kann also sagen, die Definition, die Diagnose und die Behandlung der Osteoporose weitgehend bis vor einigen Jahren basiert ist auf dieser trabekulären Substanz des Knochens. Aber da komme ich jetzt auf ein Experiment, das wir gemacht haben zur Einleitung. Ich habe früher dieses Bild gezeigt und gesagt, alles, was vor dem schwarzen Hintergrund ist, bezeichnen wir als Knochendichte. Wir wissen von unserem Medizinstudium, dass der Knochen nicht so eine amorphe Masse ist, sondern aufgebaut ist aus einem kortikalen Knochen, der den Knochen umgibt, und einem trabekulären Knochen, der sozusagen innen diesen Knochen auffüllt. Und dass diese beiden Arten von Knochen unterschiedliche Verteilung haben, unterschiedliche mechanische Fähigkeiten, unterschiedliche biologische Aktivität. Ich komme von einer Klinik, wo wir auch Patienten behandeln mit Knochentumoren. Ich zeige Ihnen hier nur ein Beispiel eines Patienten mit einer fibrösen Dysplasie. Der Patient war 45 Jahre alt. Man sieht hier am Röntgenbild schon eine Veränderung intertrochanter bzw. im proximalen Femur. Wir sehen das entsprechende MR dazu. Und wir sehen, dass hier eigentlich überhaupt kein trabekulärer Knochen vorhanden ist. Das heißt, der müsste, wenn man das dort misst, das ist leider damals nicht gemessen worden, eine extrem hohe Osteoporose haben, weil einfach überhaupt kein Knochen vorhanden ist. Und trotzdem ist der Patient 45 Jahre alt geworden und die Diagnose ist durch Zufall gestellt worden. Das heißt, die Frage war, die wir uns gestellt haben, welche Bedeutung hat jetzt eigentlich der trabekuläre Knochen für die Festigkeit des Knochens? Und wir haben da ein Experiment gemacht, wo wir proximale Femora von Leichenknochen entfernt haben und bei einem dieser Knochen randomisiert, rechts, links, den trabekulären Knochen aus dem Schenkelhals total entfernt haben. Ich zeige Ihnen, wie wir das gemacht haben. Wir haben mit einem Bohrer, einem Hohlbohrer, das ist der Oberschenkelkopf, durch den Kopf durchgebohrt bis zum Übergang von Kopf-Hals, dann umgesteckt auf seinen Handgriff und einen Zylinderknochen, das ist genau der Zylinder trabekulären Knochens, der bis hier zum Ende des Kopfes geht, entfernt. Und dann mit einem Arthroskop in den Knochen hineingeschaut. Da außen sieht man den trabekulären Knochen des Kopfes, da unten in der Tiefe den trabekulären Knochen des Schenkelhalses. Und dann mit so einer Eprovette-Kürette haben wir den trabekulären Knochen aus dem Schenkelhals entfernt. Und was man hier sieht, ist kortikaler Knochen von innen per Arthroskop gesehen. Das sind jetzt nur Dokumentationsbilder. Wir haben das Licht des Arthroskops in den Kopf hineingesteckt und man sieht die unterschiedlichen Präparationen. Hier ist der trabekuläre Knochen noch vorhanden. Das heißt, hier ist der Schenkelhals total dunkel. Im Vergleich zu dem ausgehöhlten, wo die Kortikalis sehr dünn ist, nur so diaphanoskopisch das Licht eben durchschimmert. Und wir haben dann, kann ich übergehen, sozusagen biomechanisch das getestet, wann diese Femora frakturieren. Und Sie sehen hier, da ist er ausgehöhlt, da geht die Frakturlinie, geht hier durch den proximalen Femur, durch den Schenkelhals durch. Haben dann die Femora osteotomiert, dann eingescannt, da geht die Frakturlinie, am Computer approximiert und dann die Flächen ausgerechnet. Und das sind die Ergebnisse. Die Linie 1 würde bedeuten, der trabekuläre Knochen ist von der mechanischen Festigkeit sozusagen gleichartig wie der kortikale. Und die Linie 2 würde bedeuten, der trabekuläre Knochen trägt zur Festigkeit überhaupt nicht bei. Und Sie sehen diese Dreiecke, die die Unterschiede zwischen den einzelnen Knochen eines Paares ausmachen, tendieren Richtung Linie 2. Und wenn man sich das in Zahlen anschaut, war es so, dass die Unterschiede zwischen den Kräften, die erforderlich waren, diese Frakturen auszulösen, durchschnittlich nur 7% waren. Das heißt also, der trabekuläre Knochen für die Festigkeit eigentlich nicht sehr viel beiträgt und hauptsächlich der kortikale Knochen eben die Festigkeit des Knochens definiert. Das, wir haben das dann in einem Top-Journal in Bone and Mineral Research publiziert und das hat dann auch sozusagen in der Laienpresse zu einigen Publikationen geführt, unter anderem in der Neuen Zürcher Zeitung mit der Überschrift Umdenken bei der Osteoporose. Und auch im Lancet sozusagen ist dann ein Editorial erschienen mit dem Titel Cortical Bone, a Target for Fracture Prevention. Man hat sich dann überlegt, dass eigentlich der Körper überhaupt insgesamt ungefähr aus 80% kortikalem Knochen besteht und dass aber dort nur wenig sozusagen Knochenumsatz stattfindet und deshalb wird es auch von der Knochendichtemessung nicht so richtig erfasst, weil es eben länger dauert. Aber es gibt Unterschiede eben. In der Wirbelsäule, die einzelnen Wirbelkörper haben bis zu oder über 75% trabekulären Knochen, wahrscheinlich noch mehr, während die Röhrenknochen unterschiedlich hier sozusagen in der Metaphyse wahrscheinlich nur seinen Anteil von vielleicht 25% oder so trabekulären Knochen haben. Und das ist auch so, man hat dann beobachtet, dass der Knochenverlust unterschiedlich ist. Nämlich der schnelle Knochenverlust nach der Menopause ist hauptsächlich trabekulär, also hier im Vergleich 9-7% trabekulär-kortikaler Knochen. Das ist in der Altersgruppe dann zwischen 65 und 79 Jahren der Knochenverlust dann in erster Linie schon kortikal ist. Die Hälfte des Knochens ist kortikaler Verlust und dann weniger trabekulärer Knochen. Und im höheren Alter ist es praktisch nur mehr ein kortikaler Knochenverlust, weil natürlich überhaupt kein trabekulärer Knochen in diesem Alter dann mehr vorhanden ist. Es war dann eine Publikation aus Australien, die zwar das nicht an einem Patienten, aber sozusagen nicht longitudinal, aber bei verschiedenen Patienten aufzeigen konnte. Das ist die Kortikalis einer 29-jährigen Patientin, hier die Kortikalis einer 67-jährigen und hier die Kortikalis einer 90-jährigen Patientin. Man sieht zwei Dinge. Einerseits die Kortikalis wird dünner und die Porosität der Kortikalis steigt. Man sieht das auch hier im Querschnitt, das ist eine 78-jährige Patientin und hier eine 90-jährige Patientin, dass die Kortikalis dünner wird. Man spricht davon von einer Trabekularisierung der Kortikalis und die Kortikalis wird selbst poröser. Und das ist sozusagen das, wo man jetzt glaubt, dass das die wesentliche Ursache ist für das Auftreten von Frakturen. Das heißt, man ist mit der Knochendichtemessung, kommt man eigentlich sozusagen nicht so weit. Die Knochendichtemessung ist nicht in der Lage, zu 100% das Frakturrisiko vorherzusagen. Es gibt verschiedene statistische Analysen, die sagen, wahrscheinlich kann die Knochendichte das nur in einem Umfang von etwa 4-25%. Also es gibt andere Faktoren, die darüber hinaus eine Rolle spielen müssen. Und deshalb hat dann John Keynes, der auch diese ursprüngliche Einteilung der Osteoporose mit dem -2,5-Level gemacht hat, hat dann das sogenannte FRAX-Tool eingeführt Und zwar ist das eine Online, ein Risikorechner, wo man hier gewisse Dinge eingeben kann. Das sind Risikofaktoren, die sich herausgestellt haben, dass sie wichtig sind für Frakturrisiko. Wobei das Wichtigste ist, die Fraktur, Hüftfraktur des Elternteils, weil da drückt sich nämlich sozusagen die genetische Disposition aus, die Familienanamnese. Und man kann dieses Frex-Tool ausfüllen und man kann da auch, wenn man eine Knochendichtemessung hat, man kann dann die Knochendichtemessung zusätzlich eintragen oder nicht. Und man kommt dann auf einen, Wert, das ist das 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit bei sozusagen wichtigen osteoporotischen Frakturen, das ist in dem Fall 26%, bei Hüftfrakturen 12%. Die Frage ist jetzt, welche Patienten soll man sozusagen behandeln? Der größte Risikofaktor für osteoporotische Frakturen in der Zukunft ist natürlich eine vorbestehende Fraktur. Das heißt, die Fraktur selbst definiert die Osteoporose und jeder Patient, der eine Fraktur hat, der soll eigentlich behandelt werden. Darüber hinaus, das sind jetzt sozusagen die amerikanischen Guidelines, kann man sagen, dass ein T-Score von kleiner als minus 2,5 am Oberschenkelhals, bei der Hüfte total oder an der Wirbelsäule auch eine Indikation dafür stellt. Oder man kann, der dritte Punkt wäre, Patienten, die nur eine niedere Knochendichte haben, also eine Osteopenie, zwischen minus 1,5 und minus 2,5 am Schenkelhals oder in der Wirbelsäule und zusätzlich eben eine 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit, eine Frakturwahrscheinlichkeit an der Hüfte von größer als 3%. Sie haben vorher gesehen, zum Beispiel bei dem Patienten war das 12 oder eine 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit für wichtige Frakturen von mehr als 20 auch eine sozusagen Indikation für eine Therapie sind. Ich komme jetzt zum Schluss noch kurz, eigentlich möchte nicht so sehr detailliert darauf eingehen, auf die Behandlungsmöglichkeiten der Osteoporose. Der Professor Egarter hat schon besprochen, die Hormonsubstitutionstherapie, das werde ich auslassen. Im Prinzip ist es so, dass jede Form der Osteoporose, also bei Osteopenie ist es so, man substituiert den Patienten mit Kalzium, Vitamin D. Jede Form der Osteoporose-Therapie, sei es antiresorptiv, sei es knochenstimulierend, erfordert auch eine zusätzliche Calcium-Vitamin-D-Gabe. Also das ist sozusagen die Basistherapie. Darüber hinaus gibt es eben antiresorptive Therapie, Hormonersatztherapie oder nicht-hormonelle Therapie, wobei im Vordergrund stehen die Bisphosphonate, SERMs oder das Denosumab, dieser Rank-Ligand-Antikörper. Und dann gibt es die zweite Gruppe, das sind Substanzen, also jetzt gibt es nur mehr eine Substanz am Markt, die den Knochen stimulieren können. Man ist da sozusagen in der Medizin immer ein bisschen vorsichtig oder speziell sozusagen beim Knochen, wenn man eine Substanz hat, die zusätzlich Knochen erzeugt, weil man nicht weiß, wohin das führt. Aber da gibt es das Parathormon, und zwar das sind die ersten 34 Nukleinsäuren des Parathormons, das sogenannte Teriparatid. Das stimuliert den Knochen. Und dann gibt es noch eine Substanz, die in Österreich aber jetzt praktisch keine Bedeutung mehr spielt, wegen der Nebenwirkungen, das Strontiumranulat, bei dem ursprünglich gesagt worden ist, dass es sowohl antiresorptive als auch knochenstimulierende Effekte hat. Der Unterschied zwischen Denosumab, das ist vorher schon einmal gezeigt worden, das ist eben dieser Rank-Ligand-Antikörper und den Bisphosphonaten ist so, dass die Bisphosphonate, die lagern sich direkt auf die Oberfläche des Knochens, sind relativ schnell, wenn sie entweder oral oder IV appliziert werden, aus der Zirkulation verschwunden, innerhalb von Stunden, und lagern sich dann an die Oberfläche des Knochens und hemmen dort die Aktivität sozusagen des Osteoklasten, während das Denosumab, also dieser Rank-Ligand-Antikörper, setzt sich, also wird schon in der bleibt in der Zirkulation, bleibt ungefähr 5,5 Monate in der Zirkulation, beeinflusst dort die Differenzierung der Osteoklasten aus Präosteoklasten und dadurch kommen dann auch weniger sozusagen aktive Osteoklasten auf dem Knochen an. Und das Zweite ist, eben, ich habe schon erwähnt, dass Denosumab zirkuliert im Blut und in der extrazellulären Flüssigkeit und das ist hier auch nachgewiesen worden, dass man eben das Denosumab hier in dem Blutgefäß zeigen kann. Und deshalb ist es aber auch wichtig von der Therapie her, dass man beim Denosumab extrem genau einhält die Applikationszeit, weil eben nach 5,5 bis 6 Monaten genau dieser Spiegel erreicht ist, der für die Therapie erforderlich ist. und dann unbedingt sozusagen die nächste Applikation erfolgen muss, während bei den Bisphosphonaten, die an der Oberfläche des Knochens liegen, die wahrscheinlich auch darüber hinaus noch längere Zeit eine Wirkung haben. Und da zeige ich Ihnen nur ein Bild, oder zwei Bilder, das ist ein Bild von einer englischen Gruppe, die nur gezeigt haben, hier eine relativ dünne Kortikalis im Bereich des Schenkelhalses und intertrochanter und die nach einem Jahr Therapie mit diesem Teriparatide, mit dem Parathormon, gezeigt haben, wie sich die Kortikalis verdickt und eine Dickenzunahme führt. Das jetzt nur hinsichtlich des Parathormons Teriparatide. Es gibt hier, sind alle Medikamente aufgeführt, die eine sozusagen Effektivität oder einen Effekt haben auf Frakturen, also die Frakturen verhindern können. Und man sieht hier, dass die meisten Studien, die es gibt, eigentlich bei einer etablierten, manifesten Osteoporose für vertebrale Frakturen vorliegen. Die meisten dieser Studien sind eigentlich bei Frauen durchgeführt worden. Es gibt relativ wenig Studien bei Männern, nur glukokortikoid-induzierte Osteoporose. Aber es ist so, dass die Therapie der Osteoporose bei Männern und Frauen eigentlich gleich durchgeführt wird, obwohl es wenige Studien dazu gibt. Und es gibt weniger Studien hinsichtlich der nicht-vertebralen Frakturen, also Hüftfrakturen, Radiusfrakturen. Trotzdem auch, also überhaupt speziell der Hüften, weil die Hüftfrakturen in so großen Studien auch extrem selten vorkommen und dann meistens die Zahl nicht ausreicht, dass man eine ausreichende Statistik erreicht, um sozusagen den Effekt nachweisen zu können. Aber das sind die Medikamente, die sozusagen zur Verfügung stehen und auch einen Effekt haben. Und wenn man jetzt sich anschaut, wie ist die Frakturrisikoreduktion, dann gibt es diese drei, der Zolendronat, das ist also ein IV-Bisphosphonat, Denosumab und Teriparatide, die so um die 70% oder so Frakturreduktion erreichen. Und das sind die Medikamente, die auch heute sozusagen in erster Linie für die Frakturprophylaxe verwendet werden. Das größte Problem ist, dass wir zwar bei vielen Patienten einerseits wissen, dass sie eine Osteoporose haben, andererseits viele Patienten sich sozusagen die Diagnose selbst gestellt wird durch das Auftreten von Frakturen, dass aber Studien in den USA gezeigt haben, dass nur ungefähr 20%, also nur ein Fünftel der Patienten, die schon eine Geschichte einer Hüftfraktur haben oder einer anderen Fraktur, eine Osteoporose-Therapie bekommen. Das heißt also, dieser Treatment Gap, dass Patienten, die eine Erkrankung haben oder eine Fraktur, einfach nicht behandelt werden. Das ist eindeutig zu nieder und das heißt, das muss gesteigert werden. Und hier habe ich ein Bild, das vom Professor Diemey bekommen, aber aus Graz. Das sind sozusagen die Einheiten, die an Osteoporose-Medikamenten verordnet worden sind in Österreich im Jahre 2016. Und da sieht man, dass zum Beispiel Alendronat, ein orales Bisphosphonat, die höchsten Zahlen hat. Und hier zum Beispiel das Denosumab hier mit 100.000 Einheiten. Wenn man das aber dividiert durch die Anzahl der Gaben, kommen wir hier auf Patientinnen oder Patienten, die sozusagen Osteoporose-Therapien in Österreich, vom November 2015 bis Oktober 2016, dann sind das ungefähr 150.000 Patienten, die sozusagen Osteoporose-Therapie erhalten. Und das entspricht ungefähr der Zahl, die wir von den USA gehört haben, dass es in Österreich auch nur wahrscheinlich ungefähr ein Fünftel der Patienten gibt, die eine Osteoporose-Therapie bekommen. Das heißt, sozusagen mein Anliegen wäre eigentlich die sekundäre Prävention, weil mit der Fraktur ist automatisch die Diagnose der Osteoporose gestellt. Und ich habe da einmal geschrieben, wir werden wahrscheinlich nie in der Lage sein, aufgrund dieser Problematik, die ich vorher schon beschrieben habe, einerseits mit der Knochendichtemessung, andererseits mit sozusagen der Verlagerung jetzt des Interesses auf den kortikalen Knochen, wobei wir aber im Moment keine Methode haben, wo wir den kortikalen Knochen hinsichtlich Frakturrisiko erfassen können. Das Einzige ist eben noch diese FRAX-Methode, wo wir sozusagen ein Screening durchführen können. Aber wir werden wahrscheinlich nie alle Patienten erfassen, die ein erhöhtes Risiko für Frakturen haben. Deshalb ist es umso notwendiger, dass wir alle Patienten behandeln müssen, die bereits eine Fraktur gehabt haben. Und das ist mein letztes Bild. Immer steht bei uns natürlich der Patient im Zentrum unserer Beschäftigungen und auch ist auch Auslöser sozusagen für wissenschaftliche Überlegungen und wissenschaftliche Arbeiten. Bei der Osteoporose kann man sagen, es gibt genügend Studien, die beweisen, dass einerseits die Methoden, die wir haben, zeigen, also die Patienten herausfiltern können, die eine Osteoporose haben. Und auch es gibt genügend große Multicenter-Studien, die zeigen, dass die Medikamente effektiv sind. Das einzige Problem ist, dass wir das für diesen einzelnen Patienten, der uns sozusagen in der Ambulanz oder in der Ordination vis-à-vis sitzt, diese eindeutige Zuordnung, Diagnose bzw. welches Medikament am besten wirkt, im Moment nicht machen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus